Ja, es geht also um den Psalm 42 und 43. Und dieses Lied war eben aus diesem Psalm, es sind ein paar Verse herausgenommen, aber von jeder Strophe, der Psalm hat drei Strophen, von jeder Strophe ist ein Vers herausgenommen und der Refrain. Und weil das alles in der Luther-Übersetzung war, möchte ich, und das so in meinem Ohr klingt und damit ich mir nicht 15 Mal verspreche, möchte ich den Text jetzt auch nach der Luther-Übersetzung vorlesen. Eine Unterweisung der Söhne Korach, Psalm 42. Ja? Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Das haben wir ja schon gerade probiert. Ganz bekannt. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog, in großer Schar, mit ihnen zu wallen, zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken, in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das war die erste Strophe. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und am Hermon, dem Berg Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft der anderen. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, zu dir, Gott, auf der Harfe danke meinem Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wie geht es dir? Das ist eine sehr häufige Frage. Und diese Frage wird sehr oft auch falsch beantwortet, unehrlich beantwortet. Ich glaube, es gibt nicht viele Fragen, auf die so viele unehrliche Antworten kommen. Ne? Oder so pauschale Antworten, so Phrasen. Ja? Geht schon. Es geht schon. Oder wie die anderen wollen. Mir geht es so, wie die anderen wollen. Aber diese Frage ist eigentlich eine ganz zentrale. Und das Schöne an den Psalmen ist, dass diese Frage ehrlich beantwortet wird. Wir haben ja gesagt, die Psalmen sind ehrliche Gespräche mit Gott. Was ist ein Gespräch mit Gott? Das ist ein Gebet, so wie wir vorher gebetet haben. Ja? Wir sagen ihm, was wir empfinden, auch was wir uns wünschen, aber auch was wir ihm danken. Ehrlich. Hoffentlich. Also wenn wir beten, sollen wir mit Gott reden und nicht mit den anderen. Ja? Ehrlich. Und so sind die Psalmen, geben sie Einblicke in die Empfindungen und die Nöte des Beters. Und man merkt, dass dann im Psalm sehr oft so eine Umstimmung kommt. Also es wird der ganze Frust oder die Not oder die Traurigkeit ausgedrückt, gesagt, ausgesprochen, oft sehr drastisch ausgesprochen, so wie auch in diesem Psalm. Und dann kommt es zu einer Umstimmung, zu einer Neuausrichtung. Und das brauchen wir. Ne? Das brauchen wir alle. Und darum habe ich diese Predigt auch übertitelt von der Depression zu neuer Hoffnung. Weil wenn wir diesen, und ich beginne mit der ersten Zeile des Refrains, wenn wir diese Frage, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, anschauen, dann ist das eine Feststellung, die, oder eine rhetorische Frage, die eigentlich für uns alle oft zutreffen könnte, oder? Ich habe mir mal angeschaut, wie das in anderen Übersetzungen steht. Ne? Also, was betrübst du dich, meine Seele? Du bist unruhig in mir. Oder eine andere Seite sagt, warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Neue Genfer sagt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Das sind alles so doch relativ deutliche Worte. Und wenn das jemand sagt, wenn du das vielleicht heute sagst, oder in der letzten Woche mal, oder vielleicht übernächste Woche, dann ist es ehrlich. Aber es ist der Ausdruck, sagen wir es mal, von einer Depression, von einem Niedergedrücktsein. Und das waren diese Schreiber der Psalmen, das waren ja keine Leute, die ständig psychisch angeschlagen herumgelaufen sind, sondern das waren Leute so wie du und ich, und die auch in ihren alltäglichen Situationen und auch, obwohl sie an Gott geglaubt haben, in diese traurigen Phasen gekommen sind. Und es ist die erste Botschaft des Psalms. Auch der Fromme kann traurig werden. Und wenn dir jemand sagt, ein Christ ist immer glücklich und fröhlich, dann unterliegt er entweder einer gewaltigen Selbsttäuschung, weil er sich selber nicht echt beurteilt, ja? Oder er ist einer, der andere täuscht und verführt. Auch ein Christ kann traurig sein. Oder umgekehrt, und das ist noch viel gefährlicher, wenn ich sage, weil ich jetzt nicht glücklich bin, deshalb bin ich nicht mehr ein geliebtes Kind Gottes. Ja, weil wenn ich sage, ein Kind Gottes, ein Christ ist immer glücklich, und wenn es dann umgekehrt heißt, wenn ich nicht glücklich bin, bin ich nicht Kind Gottes. Und ihr merkt schon, das kann nicht stimmen. Weil sonst wären wir heute Kind Gottes und morgen nicht. Weil es gibt Phasen, wo du und wo ich traurig sind, wo wir traurig sind. Die Bibel ist voll von Beispielen von gläubigen Menschen, die auch starke Depressionen erlebt haben. Ich meine, ich brauche jetzt nicht von Hiob reden. Der hat wirklich die maximale Last gespürt, was alles passieren kann, und hat sehr, sehr stark gehadert mit Gott. Der war nicht happy, der war sehr traurig. Aber es gibt Menschen, die traurig waren, obwohl sie Riesiges für Gott vollbracht haben. Also für mich ein großes Beispiel ist der Elia, also ein typisches Beispiel. Ja. Elia hat eine große Konfrontation mit den heidnischen Priestern gehabt und auch gewonnen. Ja? Und Gott hat sich als mächtig erwiesen. Und was passiert nachher? Elia geht in die Wüste und sagt, es ist genug, ich bin allein übrig geblieben, nimm mein Leben. Die völlige Entlastungsdepression, wenn er so heute sagen könnte. Nicht? Er ist völlig verzweifelt gewesen. Gott, ich will nicht mehr. Was macht Gott? Er schickt ihm Vögel, die ihn versorgen. Und, also, ja. Gott kennt das. Und es ist ganz biblisch, dass Menschen dass auch gläubige Menschen Depressionen haben können. Oder David hat über sein eigenes Versagen und seine Sünde tagelang nicht, ist er nicht zur Ruhe gekommen. Auch das ist eine heilsame Traurigkeit. Und jetzt frage ich euch mal, glaubt ihr, war Jesus immer glücklich, fröhlich? Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, wo Jesus weinte und es waren keine Freuden drinnen. Er weinte über Jerusalem, über die Menschen, die herumlaufen wie Schafe ohne Hirten. Und er weinte im Garten Gethsemane. Ganz egal, ob diese Verzweiflung, in die wir manchmal kommen, eine äußere oder innere ist, eine physische, körperliche, psychische, vielleicht sogar geistliche Gründe hat. Das Erste ist, du bist nicht allein. Viele fromme Menschen in der Bibel und auch viele, die mit dir den Weg mit Jesus gehen, sind phasenweise traurig. Also ist diese Frage, wie geht es dir, schon auch manchmal ehrlich zu beantworten, mir geht's nicht gut. Was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir? Bevor wir dann die zweite Hälfte, sozusagen die Lösung dieser Herausforderung, dieser Frage, dieser Feststellung betrachten, möchte ich jetzt diese drei Strophen anschauen. Ihr habt ja gemerkt, das Lied hat drei Strophen und ein Refrain, also wie ein Kehrreim, auch in unseren Liedern. Diese Lieder wurden im Gottesdienst gesungen, im Tempel. Und die Korachiter waren Menschen aus einer bestimmten Familie, aus dem Stamm Levi, die David dazu bestimmt hat, dass sie im Tempel die Musik gestaltet haben. Also das war die damalige, das Lobpreisding. Ne? Ich will nicht sagen die Familie. Ja. Also es war einfach ein Lobpreisding. Und sie haben Gott die Ehre gegeben. Und es gibt einige Psalmen, die Korachiter geschrieben haben. Die meisten Psalmen hat übrigens der David selber geschrieben. Ja. Und diese drei Strophen könnte man mit drei Aussagen überschreiben. Die erste Strophe ist, ich bin durstig. Ich bin ausgedörrt. Und das kann man sehr, sehr gut verstehen, wenn man einmal in Palästina, im Heiligen Land gewesen ist. Wir denken immer, das ist so das Land, wo Milch und Honig fließt, ja, und wo alles wunderschön ist. Also da ist das meiste, was man dort sieht, ist Wüste. Ja? Das ist trocken, staubtrocken. Und da gibt es unten die fruchtbare Jordan, das fruchtbare Jordantal, aber daneben sind trockene Täler, wo nur, wenn es mal viel regnet, was hinunterrinnt. Und auf den Hügeln sind die Städte, wie zum Beispiel auch Jerusalem. Und in diesem Land ist es, glaube ich, ein ganz, ganz klares Bild. Ja? ich bin durstig. Und Wasser ist dort eines der wichtigsten und heute auch umstrittensten Lebensmittel sozusagen. Das brauchen alle, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Meine Seele schreit nach Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Und ich möchte sein Angesicht sehen. Vorher noch das Bild vom Hirsch, der auch nach diesem Wasser sehnt. Es ist ja ganz interessant, dass in der Bibel die gläubigen Menschen oft mit Tieren verglichen werden. Ja, Schafe sind wir schon gewohnt, ne? Dass wir alle Schafe sind. Aber auch Hirsch hat ja auch dort, gibt es ja das, gibt es den David-Hirsch zum Beispiel, der ist sogar nach David benannt, der lebt dort. Ja, aber diese Frage oder diese Feststellung, meine Seele schreit nach Gott und dürstet nach dem lebendigen Gott, ich möchte sein Angesicht sehen. Das ist eigentlich ungehörig, so muss ich sagen. Für einen Juden war das eigentlich kein Begehren, dass er sagen und denken so konnte. Weil wer kann das Angesicht Gottes sehen? Und wir wissen aus der Bibel, dass niemand das Angesicht Gottes sehen kann, ohne dabei zu vergehen, weil Gott so herrlich ist. Aber wir wissen auch, dass alle, immer wieder die großen Männer Gottes, in ihrer Depression dieses Angesicht Gottes sehen wollten. Und dass Gott es irgendwie ihnen ermöglicht hat. Die Depression des Mose war, wie er vom Berg der zehn Gebote vom Berg Sinai heruntergekommen ist, dass er sieht, dass das Volk ein Kalb anbetet, einen Götzen, während er gerade jetzt eine Konferenz mit dem lebendigen Gott hatte. Und er hat ihnen so viel Wichtiges mitzuteilen und er kommt runter und sieht, die sind ganz verrückt worden, die beten einen Götzen an. In dieser Wut und auch Depression möchte er Gottes Angesicht sehen. Und er durfte es dann mit einer verdeckten Gesicht, also er hat sich eine Decke übergehängt, aber er ist Gott begegnet. Auch der Elia hatte nach seiner Depression eine visuelle Begegnung oder eine sensorische, sage ich mal, eine Begegnung mit Gott. Er hat ihn erlebt im Säuseln des Windes, nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, sondern im Säuseln, des leisen Säuseln des Windes ist Gott vorbeigegangen. Auch er hat sich was drüber gehängt. Wir alle haben Bedürfnis nach Begegnung mit Gott. Das war für mich der Grund, warum ich Christ geworden bin als Jugendlicher, weil ich ein Bedürfnis gehabt habe nach Sinn des Lebens. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht viel von Schuld verstanden und von Vergebung, aber ich habe ein Bedürfnis nach einem Sinn gehabt. Und ich glaube, dass das heute auch noch so ist, obwohl wir immer das Gefühl haben, die Menschen haben eh alles und sie haben keinen Durst mehr. Es stimmt nicht, alle dürsten. Aber sie trinken aus der falschen Quelle, so wie wir übrigens auch. Wir trinken aus falscher Quelle. Und was ist, wenn man aus einer falschen Quelle trinkt? Man wird noch durstiger und trinkt noch mehr. Und das nennt man dann Sucht. Jesus hat einer Frau am Jakobsbrunnen, ist sie einer Frau am Jakobsbrunnen begegnet und sie kommen ins Gespräch und er bietet ihr lebendiges Wasser an. Ewiges Quellwasser, frisches Wasser. Er ist die Quelle des Lebens. Bist du auch durstig nach Gott? Oder ist unser Durst schon durch so viele falsche Getränke irgendwo abgestumpft, obwohl wir nicht merken, dass wir immer mehr von dem Falschen brauchen. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott, nicht nach den Götzen, nicht nach den vergänglichen Dingen, sondern nach dem ewigen Wasser. Nach dem Wasser, das aus Gott selbst quillt. Können wir irgendwas in dem Text lesen über die Ursache des Durstes nach Gott? Offensichtlich war der Psalmist irgendwo in der Ferne und erinnert sich an die Zeit, als er mit einer Schar im Hause Gottes feierte. Das waren die Korachiter, waren ja die Tempelmusiker, das Lobpreisteam. Und vielleicht waren sie jetzt nicht in der Lage, mit zu feiern, weil sie irgendwo im Exil waren. Man weiß ja nicht, ob dieses Psalmen wirklich schon aus der Zeit vom David stammen oder ob sie auch später dazu kommen. Man weiß nur, dass die Psalmen, so wie sie jetzt aufgeschrieben sind und gesammelt sind in diesen Büchern, in 5 Büchern, dass diese Psalmen nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft gesammelt worden sind und dass das die Grundlage des Tempeldienstes war. Im zweiten Tempel, den Esra und Nehemia wieder aufgerichtet haben. Nehemia hat die Mauer aufgerichtet, aber Esra hat vorher schon den Tempel aufgerichtet. Also die Korachiter hatten die Sehnsucht, wieder in diese Gemeinschaft zu gehen, gemeinsam Gott zu loben. Das ist eine Frage, die wir uns schon auch gefallen lassen müssen. Haben wir überhaupt Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Geschwistern? Haben wir Sehnsucht nach Gemeinschaft, gemeinsam vor Gott zu treten? Du kannst es allein tun, das ist sicher gut und jederzeit möglich. Dazu brauchst du keine Versammlung und keine Gebäude. Aber die Gemeinschaft mit Gläubigen ist ein besonderer Akt. Und das ist ganz zentral im Alten und im Neuen Testament. Noch eine Ursache für die Not des Psalmisten lesen wir hier, dieser Spott der Gottlosen. Ja? Die bohrende Frage, wo ist nun dein Gott? Na, du bist gläubig und dann geht es dir so schlecht. Und du willst ein Christ sein, obwohl du so viel Blödsinn machst? Ach, wo ist dein Gott? Es gibt ja gar keinen. Ich weiß nicht, ob es uns so wirklich geht. Aber einen gibt es sicher, der uns das immer wieder ins Ohr flüstert. Das ist der Widersacher. Und oft sind es auch Menschen, vielleicht sogar unsere nächsten Angehörigen, die sich lustig machen. Und die unseren Glauben an Gott so in Frage stellen. Das macht uns auch traurig. Wenn du durstig bist, wenn du ausgedörrt bist, dann ist das dein Psalm, deine Strophe. Ja? Ehrlich gesagt, wir sind es öfters, oder? Das ist dein Psalm. Meine Seele schreit nach Gott, dürstet nach Gott. Ich möchte sein Angesicht sehen. Aber dieser Psalm ist auch der Psalm von Jesus. Habt ihr das schon mal gedacht? Das ist mir noch nie so gekommen. Aber was hat Jesus gesagt am Kreuz? Mich dürstet. Und was hat er erlitten am Kreuz? Den Spott. Du willst Sohn Gottes sein? Hilf dir doch selbst. Wo ist dein Gott? Und er war nicht nur am Brunnen, am Jakobsbrunnen durstig, sondern auch und besonders am Kreuz. Also wenn du durstig bist, du bist in guter Gesellschaft. Auch Jesus war durstig für dich. Das ist die erste Strophe. Ich bin durstig und ausgedörrt. Die zweite Strophe ist das Gegenteil davon. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, finde ich. Der Titel ist: Mir steht das Wasser bis zum Hals. Oder ich ertrinke. Deine Fluten rauschen daher, eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Wie soll das funktionieren in Israel, in Palästina, am Berg Hermon, Wasser, Wogen und so weiter? Vielleicht ist es auch nur sinnbildlich gemeint oder wahrscheinlich sogar. Die Juden waren ein Binnenvolk, also sie waren Hirten und Nomaden und Landesbewohner. Sie sind kaum zur See gefahren, aber sie haben natürlich das Meer gekannt, weil es ja direkt ans Meer angrenzend war. Und sie wussten schon, wie das ist, wenn große Wellen kommen, ja? Oder wenn man auf dem Meer ist bei großen Wellen. Aber hier der Psalmist irgendwo im Vertrieben am Berg Hermon sagt, das Wasser steht mir bis zum Hals. Er drückt damit eigentlich nichts anderes aus als vorher, ich bin so durstig. Vielleicht ist das Wasser, das bis zum Hals steht, sogar noch ein bisschen mehr gefährlich. Weil dann, wenn es weiter steigt und ich nicht schwimmen kann, dann könnte es sein, dass ich nicht mehr lange lebe. Und der Psalmist hat auch Zweifel und Anklage. Und das sagt er auch Gott. Einerseits sagt er, ich sage zu Gott, meinem Fels, und das drückt doch Glauben aus, ja, Gott, du bist mein Fels. Und dann sagt er, warum hast du mich vergessen? Da ist dann der bohrende Schmerz in den Gebeinen, weil die Spötter sagen, wo ist nun dein Gott? Übrigens wieder die gleiche, das Problem, die Spötter kommen. Und da wird der Glaube zerstört. Mein Gott hat mich vergessen. Es gibt also diese paradoxen Widersprüche in dem Psalm. Einerseits der Glaube, Gott, du bist mein Fels, und andererseits diese Verzweiflung, du hast mich verlassen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Man ist sich sicher, dass es Gott gibt. Man ist sicher, dass man vieles mit Gott erlebt hat. Und dann gibt es doch die Situation, dass man sagt, er hat mich verlassen. Ich spüre ihn nicht mehr. Ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr beten. Dann steht dir das Wasser sinngemäß im Glauben bis zum Hals. Weil, wo ist dein Glaube jetzt? Wo ist dein Gott jetzt? Herr, warum hast du mich verlassen? Vielleicht nicht heute, aber irgendwann könnte es sein, dass in unserem Leben die Wogen hochgehen. Sozusagen Windstärke 12, Orkan. Und dann darfst du ruhig zu Gott so schreien, so wie der Psalmist. Ja, das Wasser steht mir bis zum Hals. Herr, warum hast du mich verlassen? Das ist dann dein Psalm und mein Psalm oder meine Strophe. Aber es ist auch der Psalm Jesu. Ihr wisst schon, was ich meine. He? Was sagt Jesus? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die dritte Strophe steht dann im Psalm 43, handelt von ein bisschen einem anderen Thema. Und ich habe es überschrieben, ich fühle mich übervorteilt. Ich bin entmutigt. Da geht es um ungerechte Behandlung durch das unheilige Volk, durch falsche und böse Leute. Und dann lesen wir wieder, du bist der Gott meiner Stärke. Und dann, warum hast du mich verstoßen? Also dieser diese paradoxe Aussage, ich glaube an den Gott der Stärke, aber er hat mich verstoßen. Und es ist wieder eine heftige Anklage gegen Gott. Die anderen, die Ungläubigen, die haben es viel besser. Denen geht es viel besser als mir. Denkt ihr das nicht auch manchmal? Die scheren sich überhaupt nichts um Gott. Und jeden Sonntag können sie alles machen, was wollen, weil die brauchen nicht in den Gottesdienst gehen. Und ja, können alles tun ohne Gewissensbisse. Denen geht es ja viel besser als mir. Es kann auch das deine Strophe sein. Du fühlst dich übervorteilt, den anderen geht es besser und du, weil wo du gläubig bist, dir geht es nicht so gut. Ja. Aber auch da bist du nicht allein. Auch da kann dich Jesus, unser Herr, gut verstehen und auch viele andere Christen, auch der Psalmist. Jesus hat es hunderte Mal erlebt, dass seine guten Werke, seine positiven Worte, seine Liebe völlig falsch verstanden und umgedreht worden ist und man ihm das Gegenteil vorgeworfen hat. Braucht es nur die Evangelien lesen. Ja, was muss das für ihn, wie frustrierend muss das für ihn gewesen sein? Er wird deshalb sogar angeklagt, weil er Menschen geheilt hat. Also du bist nicht allein, wenn du glaubst, dass du ungerecht behandelt wirst. Wenn du glaubst, dass du übervorteilt wirst. Und wenn du meinst, dass du entmutigt bist. Aber wir dürfen, und das ist eigentlich der erste und wichtige Teil der Botschaft, wir dürfen Gott in unserer Situation einfach sagen, wie wir uns fühlen. Der Psalmist hat es gemacht. Und du tust auch. Sag's ihm. Es geht mir heute schlecht. Oder? Wenn es nicht so ist, bitte brauchst du nicht sagen. Aber wenn es so ist, sag's. Er hört es. Er wird dich nicht bestrafen, weil du ehrlich bist. Aber es gibt eine Antwort. Und das ist jetzt schon der Schluss. Die zweite Hälfte des Refrains. Die heißt: Harre auf Gott. Das ist jetzt eine billige Antwort vielleicht, aber ich werde versuchen, das doch für uns ein bisschen praktisch zu machen. Innerhalb von jedem Absatz, das muss ich noch dazu sagen, gibt es auch noch Hinweise auf geistliche Tatsachen oder geistliche Erfahrungen aus dem früheren Leben des Psalmisten. So haben wir in der ersten Strophe gemerkt, dass er sich erinnert an die gemeinsamen Gottesdienste. Ja? In 42, Vers 5. 42, Vers 9 erinnert er sich an Gottes Güte, Tag und Nacht, ja. Und in 43 erinnert er sich, dass Gott Licht und Wahrheit sendet. Und er bringt uns heim zum Altar, da geht es wieder um den Gottesdienst, zu seiner Wohnung, zurück zum Lobpreis mit der Harfe. Und ich glaube, das ist der zweite Schritt nach, wie man aus der Depression herauskommt. Der erste Schritt ist, bekenne deinen Frust. Rede mit Gott drüber. Schütte deinen Frust bei Gott aus. Das ist Beten übrigens. Ja? Wir sollen nicht nur so beten. Aber wenn es notwendig ist, dann sollen wir das wirklich Gott sagen. Und der zweite Schritt, so wie ich ihn da hier sehe, ist, dass wir dann beginnen sollten, wenn wir das einfach mal alles losgelassen haben, rausgesagt haben, dass wir beginnen sollten, uns nüchtern Gedanken zu machen. Denk mal drüber nach, wie es früher war. Ja? Denk mal drüber nach, was du schon alles erlebt hast oder lies, was Gott zugesagt hat. Denken und Lesen hätte ich es genannt. Der erste ist Reden, in Klammer beten. Der zweite Schritt ist Denken, in Klammer Lesen. Man kann lesen und überlesen, ja, aber man kann auch drüber nachdenken. Und das sollten wir. Wir sollten drüber nachdenken, was Gott schon in seinem Wort gesagt hat. Und der dritte Schritt ist, setze mutige Schritte oder handle, gehorche. Nach dem hemmungslosen Aussprechen unseres Frustes vor Gott sollten wir den zweiten Schritt machen, nämlich anfangen nachzudenken. Schau weg von dir selbst, schau auf die Tatsachen, die du bereits mit Gott erlebt hast. Und der dritte Schritt ist, dass wir einfach wieder einen mutigen Schritt setzen, dass wir wieder uns aufmachen, dass wir wieder mit Gott, dass wir wieder positiver auf ihn zugehen, dass wir wegschauen von dem ganzen Jammertal. Irgendjemand hat gesagt, das habe ich gelesen, wenn du alles jetzt losgelassen, alles rausgelassen hast und angefangen hast, darüber nachzudenken, was Gott sonst alles tut, dann reiß dich ein bisschen zusammen und harre auf Gott. Und harre meint, in Erwartung auf ihn hinschauen, weil er wird zu seiner Zeit eingreifen und dir auf die Weise, wie du es vielleicht nicht erwartest, helfen. Ich muss jetzt eine kurze Einfügung machen. Dies, was ich jetzt gesagt habe, gilt für die normale Traurigkeit, Depression, wie sie jeder Christ erleben kann. Als Arzt muss ich sagen, es gibt Depressionen, wo es nichts hilft, wenn du sagst, reiß dich zusammen. Ja, das muss ich gleich sagen. Das sollte nicht missverstanden werden. Aber allgemein sollten wir, die wir jetzt gesund sind und keine ärztliche Behandlung einer Depression brauchen, sollten wir mit den alltäglichen Schwierigkeiten so zurechtkommen, als dass wir es erstens Gott sagen, dann vor Gott reflektieren und dann, wenn das in richtigen Weise zusammengekommen ist, wieder mutig weitergehen. Das wünsche ich mir. Also reden wir, beten wir mit Gott, denken wir, lesen wir seine Verheißung, sein Wort und gehorchen wir ihm dann, handeln wir. Vielleicht hilft es dir, wenn der Psalm morgen dein Psalm ist, denk drüber nach, singen. Wir werden ihn jetzt nochmal singen, auf eine andere Weise. Es gibt nämlich sehr viele Vertonungen von dem Psalm. Amen.